In Salzburg wird seit 1920 jedes Jahr das Theaterstück Jedermann aufgeführt. Ich denke, ein paar haben es vielleicht schon gesehen. Und Jedermann ist ein reicher Mann, der sein Leben so richtig genießt. Er hat Feiern und auf einer dieser seiner Feiern, auf einem Festbankett, tritt dann der personifizierte Tod an ihn heran und sagt, er will ihn abholen. Jedermann merkt, jetzt hat er ein Problem. Weil vor dem Richterstuhl Gottes kann er so nicht bestehen, wie er gelebt hat. Er hat sehr egoistisch gelebt und ja, er bittet und bettelt, dass er noch eine kleine Frist bekommt. Und der Tod gewährt ihm dann auch eine Stunde, wo er sich jemanden suchen kann, der ihm beisteht und hilft, ja, vor Gott dann quasi zu bestehen vor dem Gericht. Er geht dann zu seinen Freunden, aber sie wollen ihm nicht helfen. Er geht zu seinen Verwandten, zu seinen Vettern, auch sie wollen ihm nicht helfen. Dann geht er zu dem Mammon, der stellt das Geld dar, aber der sagt, ich kann dir auch nicht helfen, ich will nicht mit dir vor Gott gehen. Dann fragt er bei seinen Werken nach, aber die sind auch zu schwach, die können ihm auch nicht helfen. Und schlussendlich findet er dann Glauben und der kann ihm vor Gott helfen. Er wendet sich Glauben zu, also da wird das alles in Person dargestellt in diesem Theaterstück. Und er sagt, ja, ich gehe mit dir vor den Richterstuhl Gottes und werde dir dabei helfen. Und das ist auch im Endeffekt das, was ihm hilft, dass er Glauben hat an Gott. Ja, oft ist es bei uns so, dass wir nicht immer so denken, dass wir meinen, vielleicht ein paar gute Werke könnten uns helfen, vielleicht die Freunde, vielleicht die Gemeinde, um irgendwann einmal vor Gott zu bestehen. Aber das ist ein sehr großer Trugschluss. Und ja, oft vertrauen wir selber auf irgendwelche Meinungen, die so allgemeingültig im Raum stehen, aber die vielleicht gar nicht wahr sind. Und ich würde heute Morgen gerne mit euch eine Rede Gottes an sein Volk anschauen, in der es genau um das Thema Sein oder Schein geht. Wo es auch ja, um die Frage nach vielleicht allgemeinen Meinungen geht, die nicht wahr sind. Ich möchte jetzt gleich mit euch zu Beginn den Text lesen. Danach wollen wir dann diese Botschaft Gottes an sein Volk genauer betrachten, in welche Situation er hineinspricht und anschließend dann auch auf uns übertragen. Dabei wird die heutige Predigt aber nicht so ablaufen, dass ich jetzt drei Punkte habe, die man hinterher mit heimnimmt, sondern es wird nacheinander aufeinander aufbauen. Ich möchte zu Beginn mit euch Jeremia 7, 1 bis 11 lesen. Und es wäre sehr gut, wenn ihr jeder eine Bibel habt, das auch mitlest, denn ich denke, das wird euch sehr gut dabei helfen. Jeremia 7, 1 bis 11. Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. Stelle dich in das Tor am Haus des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich. Hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, die ihr zu diesen Toren hineingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels, bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht schafft untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und Witwen nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt, zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Soweit der Text. Und wenn man sich den Text so anschaut auf den ersten Blick, fragt man sich vielleicht, was sagt der Text überhaupt? Und daher wollen wir uns gemeinsam einmal die Situation anschauen, in die Jeremia hier hereinspricht. Ich möchte mit euch ungefähr 100 Jahre vor diesem Text anfangen. Da war Sanherib, der König von Assyrien, und er belagert Jerusalem. Und durch ein Wunder errettet Gott sie aus seiner Hand. Juda sieht es als eine Bestätigung für die Bewahrung Gottes an. Schließlich hat ja Gott eingegriffen. Und aus diesem Grund hängen die Juden total an diesem Tempel. Sie wissen, damals hat Gott uns aus der Hand von Sanherib herausgerettet, dann wird er uns auch jetzt immer noch helfen, denn Gott hat ja damals gezeigt, dass er den Tempel bewahrt. Dann vergehen einige Jahre und dann waren zum Beispiel auch ein König Josia an der Regierung und dann tritt Jeremia auf und spricht diesen Text. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann dieser Text geschrieben wurde, denn ja, da gehen auch die Ausleger ein wenig auseinander. Aber sicher ist, dass das Leben von den Juden überhaupt nicht mit dem Willen Gottes übereingestimmt hat. Wir lesen davon hier in dem Text, denn Gott klagt sie hier an. In den Versen 9 und 10 kommt es nämlich, finde ich, wunderschön herüber. Da steht, meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, den Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt? In diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um dann all diese Gräuel weiter zu verüben. Die Leute kommen in den Tempel zum Anbeten, nach dem gleichen Motto, wie sie vielleicht in den nächsten Supermarkt gehen würden. Das Blut klebt noch an ihren Händen und sie gehen, als ob nichts gewesen wäre, in den Tempel und beten dort an. Da findet man kein heiliges Benehmen oder irgendein ehrfürchtiges Benehmen. Von Gottesfurcht und Scham ist auch überhaupt keine Rede. Das Volk verübt Gräuel und Götzendienst ohne Ende und deshalb kündigt Gott auch hier das Gericht an und die Bestrafung. Und das hat er schon über Jahre hinweg getan. Durch andere Propheten, aber auch durch Jeremia selber. Wir lesen es nämlich ein Kapitel vorher. Da sagt Jeremia im Kapitel 6, Vers 1, flieht ihr Kinder Benjamins aus Jerusalems Mitte und stoßt in das Schofarhorn in Tekoa. Und über Bet-Kerem richte ein Zeichen auf, denn ein Unheil droht von Norden her und ein großes Verderben. Die liebliche und verzärtelte, die Tochter Zions, gebe ich hiermit der Vernichtung preis. Also damit ist Jerusalem gemeint. Und dann im Vers 6 im gleichen Kapitel, denn so hat der Herr der Herrscharen befohlen, fällt Bäume und schüttet einen Wall auf gegen Jerusalem. Das ist die Stadt, die heimgesucht werden soll, denn lauter Gewalttat ist in ihrer Mitte. Die Juden hören diese klare Botschaft, aber sie hören nicht darauf, sie ändern nichts. Nein, sie verlassen sich viel lieber auf diese trügerischen Reden von den falschen Propheten, die sagen, dies ist der Tempel des Herrn. Wenn ihr euch zurückerinnert, Sanherib hatte damals auch Jerusalem belagert und Gott hatte gerettet. Und das haben sie immer noch vor Augen und sagen, das ist doch der Tempel Gottes, dem wird schon nichts passieren. Und wenn dem nichts passiert, passiert uns auch nichts. Aber was ist jetzt so schlimm an dieser Aussage, zu sagen, das ist der Tempel Gottes? Ich meine, es war doch der Tempel, den Salomo damals gebaut hatte, in den Gott auch mit seiner Herrlichkeit eingezogen ist. Was ist jetzt das Problem oder das Schlimme an dieser Aussage, das Trügerische? Die Juden dachten, was ich schon vorher gesagt habe, wenn das der Tempel Gottes ist, dann wohnt dort Gott. Und daraus folgerten sie, dass Gott seinen Tempel niemals zerstören würde. Das heißt, dass man in seiner Nähe sicher ist, denn dem Tempel passiert ja nichts. Und daran liegt der Irrtum. Gott ist niemals an irgendeinen irdischen Ort wie den Tempel gebunden. Und so ein Tempel kann Gott ja eigentlich auch gar nicht fassen. Und ich denke, das wussten die Juden damals auch. Es ist eigentlich nur der Ort, an dem Gott aus lauter Gnade, ja, den Gott aus lauter Gnade erwählt hat, um seinen Namen dort anbetbar zu machen, wo man hinkommen konnte und Gott anbeten durfte. Und darin liegt ihre falsche Sicherheit, dass sie denken, Gott wird seinen Tempel niemals zerstören. Sie verlassen sich nämlich auf das Haus und nicht auf denjenigen, der darin wohnt. In den Versen nach unserem Text geht Gott darauf auch noch mal kurz ein, indem er sie daran erinnert, was in Silo geschehen ist. Silo ist nämlich der Ort, wo früher die Stiftshütte stand, das Zelt, mit dem sie durch die Wüste gewandert sind. Und von dem Ort heißt es in Jeremia 7, Vers 12, das ist direkt der Vers nach unserem Text, denn geh doch hin zu meiner Stätte in Silo, wo ich zuerst meinen Namen wohnen ließ. Und seht, wie ich mit ihr verfahren bin, wegen der Bosheit meines Volkes. Und danach beschreibt er dann auch, was damit passiert ist. Gott hat schon den einstigen Ort, wo sein Name gewohnt hat, nicht verschont. Und deshalb kann er auch, oder genauso kann er auch mit dem Tempel, wo jetzt sein Name wohnt, auch verfahren. Aber in seiner großen Gnade zeigt Gott seinem Volk immer noch einen Ausweg. Der wird dann in unserem Abschnitt sowohl in dem Vers 3 wie auch in Vers 7 hervorgehoben. Dort steht nämlich, bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Wenn die Juden ihren Lebensweg ändern, wird Gott sie nicht einfach aus diesem Land vertreiben. Das ist die Bedingung aber, die Gott stellt. Soweit jetzt mal zur Betrachtung der Situation damals, vor ungefähr 2600 Jahren. Was Gott in seinem Appell zu seinem Volk sagt, ist ja im Wesentlichen, führt ein authentisches Leben. Sie sollen nicht erst morden und stehlen und dann in den Tempel kommen und sagen, wir sind errettet, sondern sie sollen ein authentisches Leben führen. Und ich finde den Text einfach genial, weil er so wunderbar bildlich vor Augen schreibt, was es heißt, ein nicht authentisches Leben zu führen. Ich habe das ja vorhin schon gelesen, aber ich will es einfach nochmal vorlesen, weil ich habe das noch nirgendwo so schön gefunden, weil ich finde es einfach so wunderbar bildlich. Da steht nämlich, meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, den Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um danach alle diese Gräuel weiter zu verüben? In dem Text wird ein Leben angesprochen, was alles andere als authentisch ist. Das Handeln passt ja überhaupt nicht mit dem überein, was sie sagen, nämlich wir sind gerettet. Dann dürfte ihr Leben nicht von Ungerechtigkeit und Heimtücke übersät sein. Aber die Angesprochenen, die merken das irgendwie gar nicht, dass das nicht zusammenpasst. Sie meinen, gerettet zu sein. Aber warum? Weil sie auf falsche Sicherheiten vertrauen. Sie vertrauten auf den Tempel. Wie ist das nun so bei uns? Die Juden hatten ja ihren Tempel und vertrauten auf ihn. Vertrauen wir vielleicht auf die Gemeinde? Haben sich bei uns vielleicht auch trügerische Sicherheiten eingeschlichen oder Reden eingeschlichen, zu denen Gott sagen würde, verlasst euch nicht drauf. Wenn zu damaliger Zeit der Trugschluss war, der Tempel steht hier, also sind wir gerettet, so könnten wir meinen, es reicht einfach in die Gemeinde zu gehen, um gerettet zu sein. Aber da möchte ich euch wirklich warnen, gerettet wird man niemals, nur dass ich in die Gemeinde gehe, sondern nur dadurch, dass ich an den Herrn Jesus glaube. Ich denke, ihr kennt den Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es reicht nicht aus, jeden Sonntag anwesend zu sein und Lieder zu singen und bei der Predigt aufzupassen. Das ist zwar alles sehr wichtig, und ja, auch gut, weil es einfach zeigt, dass wir den Herrn Jesus lieb haben und dadurch können wir ihn auch preisen und im Glauben durch die Predigt wachsen. Aber Dadurch werden wir niemals gerettet. Wenn wir das Heil in der Gemeinde suchen, ist sie nichts anderes als eine Räuberhöhle, wie Gott es in dem Vers 11 beschreibt. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist damit überhaupt gemeint? Was ist eine Räuberhöhle? Ich denke, es ist der Ort, wo sich Diebe und Mörder verstecken, nachdem sie ihr Verbrechen begangen haben und sich sicher fühlen. Und so mahnt uns Gott hier in dem Text, die Gemeinde nicht als einen Ort anzusehen, wo wir hinkommen können und unser schlechtes Gewissen wieder zu beruhigen. Quasi nach dem Motto, ah, jetzt war ich nochmal in der Gemeinde, dann passt ja jetzt wieder alles. Ich meine, ich war ja jetzt nicht nur letzte Woche im Gottesdienst, sondern bin auch noch heute hier. Einfach mal so, dann müsste ja wieder alles passen. Aber das ist nicht so. Weil wenn wir das so, die Gemeinde ansehen würden, dann wäre das ja quasi so in der Art, als würde man durch einen Gemeindebesuch irgendwie Buße erlangen, als wäre Gemeinde oder der Gottesdienst in der Gemeinde Buße. Und das passt überhaupt nicht. Nein, Gemeinde gehen, das hat nichts damit zu tun, dass man Buße erlangt. Wirklich. Oder Vergebung erlangt. Vergebung erlangt man nur durch eine ehrliche Buße vor Gott selber. Und wir sollten den Gemeindebesuch niemals als Freifahrtschein dafür benutzen, in den Himmel zu kommen. Aber ich denke, jetzt ist es so, wir sind hier in der evangelischen Freikirche, da weiß man das ja. Da weiß man, Gemeindebesuch, der rettet nicht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es andere Trugschlüsse bei uns. Und wir sind vor ein paar Wochen dieser Frage mal ein Fischermeer nachgegangen, in der Jugendstunde. Und ich möchte euch einfach ein paar oder zwei Sachen vortragen, die uns unter anderem dort wichtig geworden sind. Dort könnte zum Beispiel bei uns der Gedanke aufkommen, dass ich meine Beziehung zu Christus an meinen Diensten in der Gemeinde messe. Ja, in gewisser Weise stimmt es ja auch. Ich meine, die Dienste verdeutlichen ja schon, dass ich den Herrn Jesus lieb habe und dass ich für ihn leben will. Aber wir sollten uns tun, nichts davor hüten, ne? Zu sagen, dass wir eine gute Gemeinschaft zu Christus haben, nur weil wir viele Dienste in der Gemeinde tun. Wenn wir nämlich irgendwie, wenn das so ist, dass wir so viele Dienste in der Gemeinde tun, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir alles schaffen sollen, dann können wir auch gar keine Zeit mit unserem Herrn verbringen. Zu meinen Dienste in der Gemeinde seien ein Indikator für die Gemeinschaft mit Christus, ist ein sehr gefährlicher Trugschluss. Wenn wir nämlich vor lauter Diensten in der Gemeinde unsere persönliche Zeit mit unserem Herrn verlieren oder verkürzen, haben wir keine Möglichkeit mehr, von Gott ernährt zu werden. Und wenn wir keine Nahrung kriegen, dann ist die logische Folge, dass wir irgendwann geistlich aushungern und ermatten. Und unser Dienst wird dadurch leer und inhaltslos. In Matthäus 12, Vers 34 heißt es nämlich, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wie wollen wir freudig von Gott reden, wenn wir keine Gemeinschaft mit ihm haben? Wenn unser Herz nicht voll ist und er in unser Herz hat reden können, können wir auch nicht davon reden. Ja, ich möchte euch bitten, dass ihr mich jetzt nicht falsch versteht und denkt, ja, wenn jemand viel in der Gemeinde tut, dann hat er nicht viel Zeit mit dem Herrn Jesus. Das möchte ich in keiner Weise sagen. Aber ich will einfach darauf hinweisen, dass man die eigene Beziehung zu Christus vor lauter Diensten nicht vernachlässigen soll. Das betrifft mich genauso. Ich sitze ja, beim Zeltlager oder wo auch immer, ich sitze sehr gerne vorm Computer und tue irgendwelche Tabellen schreiben, lese irgendwelche Spiele durch oder sonst was. Das mache ich liebend gerne. Aber mir fällt es oft wirklich schwer, mich einfach mal hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen und Zeit mit meinem Herrn zu haben. Einfach mal in der Bibel zu lesen. Und es ist sehr gefährlich. Und es ist bei mir oft auch sehr tragisch. Einen anderen Trugschluss möchte ich euch noch kurz vorstellen, der sich manchmal einschleicht. Und zwar, dass wir manchmal meinen, wenn wir eine gute Gemeinschaft in der Gemeinde haben, unter den Geschwistern, in der Jungschar, in Fisherman oder in irgendeinem Hauskreis oder wo auch immer man sich vielleicht trifft, dass man dann meint, die Gemeinschaft zu Christus würde auch passen. Das ist wirklich ein sehr gefährlicher Trugschluss. Denn ist es nicht so, dass nur eine wirklich tiefe und gute Beziehung zu meinen Geschwistern, zu den anderen in der Gemeinde da sein kann, wenn ich auch eine gute Beziehung zu Christus habe. Wenn die Beziehung zu Christus nicht stimmt, ich glaube, dann wird es auch schwer, zu jemand anders eine wirklich gute Beziehung zu bekommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde weder Ersatz noch ein Indikator für die Tiefe der Gemeinschaft mit Christus ist. Leider vergessen wir das, glaube ich, viel zu häufig, weil es einfacher ist, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, als mit Gott selber, wenn vielleicht Sünde in unserem Leben ist. Weil Sünde trennt uns ja von Gott und Gott sieht alle unsere Sünden. Und ich denke, dann wird es, wenn wir dann keine Buße tun, wird es wirklich schwer, mit Gott eine tiefe Beziehung zu haben, wirklich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber bei Geschwistern kann man das vielleicht mal vertuschen oder wie auch immer. Und deshalb möchte ich euch einfach warnen, schaut, dass ihr eine tiefe Beziehung mit eurem Herrn habt, dann könnt ihr auch mit den anderen eine gute Beziehung haben. Aber denkt nicht, wenn ich jetzt mit jemand anders eine gute Beziehung habe in der Gemeinde, weil man viel zusammen ist, heißt das auch, dass wir mit Christus eine gute Beziehung haben. Gott fordert uns weiter in dem Text auf, aus Jeremia: Bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Ja, hier steht eindeutig, Gott will Änderung unseres Wandels und unserer Taten. Mit Wandel ist hier der Lebenswandel gemeint. Also nicht der Wandel der Zeit oder so, sondern unser Lebenswandel. Und man könnte es, ich würde es noch ein bisschen anders umschreiben, mit der Orientierung meines Lebens. Ich denke, das trifft es hier am besten. Die Orientierung unseres Lebens soll geändert werden. Und Taten sind dann die Dinge, die aus dieser Gesinnung folgen. Ich denke, dass deshalb hier auch als erstes der Wandel steht und dann die Taten aufgeführt werden. Denn bessere Taten ohne ein verändertes Herz werden ja niemals meinen Wandel ändern und werden auch sicherlich nicht lange anhalten. Wichtig ist, dass wir Gottes Aufforderung nachkommen. Wenn wir Gottes Aufforderung nachkommen wollen, sich als erstes um unsere Orientierung des Lebens zu kümmern. Daraus können nämlich dann Taten folgen, die Gott Ehre bereiten. Ich denke, das verhält sich so wie in dem Gleichnis von unserem Herrn Jesus in Matthäus 7, Vers 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte herbringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen. Ich denke, das leuchtet uns allen ein. Und ich wäre mit diesem Punkt jetzt sehr schnell fertig, wenn ich euch sagen würde, strengt euch an und schaut, dass ihr ein authentisches Leben führt. Wäre ich jetzt schnell fertig. Aber schon in 1. Samuel 2, Vers 9 heißt es, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Und Paulus erkannte dann im Neuen Testament auch Ähnliches, indem er schreibt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir selber werden es nicht schaffen, unser Leben selber umzukrempeln. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal probiert, aber ich weiß auch aus meinem Leben, dass das nicht wirklich hinhaut. Und in Römer 12, Vers 2 heißt es dann, dass wir unserem Wesen verwandeln lassen sollen. Und wenn wir es verwandeln lassen sollen, das heißt, jemand anders muss uns verändern. Und dieser jemand ist unser Herr Jesus. Er kann uns ändern. Und es ist wichtig, dass wir wirklich erkennen, dass Gott uns durch und durch ändern kann. Und darum sollten wir ihn dann auch bitten. Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns sicher nicht diese Aufforderung gibt, dass wir uns dann daheim in die Couch setzen, Hände vielleicht zusammenfalten und Däumchen drehen und warten, bis irgendeine Veränderung hervortritt. Nein, ich bin mir sicher, dass Gott zwar unseren Charakter ändern wird, aber dass es auch immer einen Bereich gibt, den wir tun müssen. Ich stelle mir das immer so vor. Gott streckt die Hand aus und sagt, komm, ich will dich verändern. Er streckt uns die Hand aus und wir müssen sagen, einschlagen und sagen, ja, ich will mich verändern lassen. Das ist unser Part, dass wir einschlagen und sagen, ich will mich wirklich verändern lassen. Ja, wie könnte jetzt mein Beitrag dazu aussehen, dass Gott mich verändern kann. Und ich denke, Johannes 15, Vers 5 gibt dazu eine wunderbare Antwort. Da steht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist ganz einfach. Wir müssen in Christus bleiben, damit Gott durch uns Frucht wirken kann und dass er uns verändern kann. Und was heißt das? Eigentlich ganz einfach. Verbringe viel Zeit mit deinem Herrn. Verbringe viel Zeit mit dem Herrn Jesus. Durch Bibellesen, durch Gebet, durch Nachdenken über ihn. Verbringe einfach viel Zeit mit ihm. Dann wird man, ja, denke ich, nahe bei ihm sein. Und dann wird eine wunderbare Veränderung in uns entstehen. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 wird es ganz schön beschrieben. Da steht nämlich: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dadurch, dass wir eine enge Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, mit Christus selbst haben, werden wir verändert zu ihm hin. Und das ist exakt das, was Gott sich von uns wünscht: ein Leben zu seiner Ehre. Und wenn wir das beherzigen und es tun, dann haben wir eine wunderbare Verheißung. In unserem Text wird sie so ausgedrückt: So will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Eine andere Übersetzung, wie die Schlachterbibel, nämlich die Luther, hat es anders übersetzt. Und da kommt noch ein anderer Aspekt zum Vorschein, den ich auch sehr wunderbar finde. Er übersetzt es nämlich: So will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Hier wird gesagt, Gott will bei uns wohnen bleiben. Wenn sich unsere Orientierung des Lebens ändert, wird Gott bei uns wohnen bleiben. Und das finde ich eine wunderbare Verheißung. Gott will bei uns wohnen. Und das bedeutet, dass wir innigste Gemeinschaft mit ihm haben können. Wir werden Begegnung mit ihm haben können. Und was ist das anderes als Segen? Das heißt, wir werden Gott selber sehen. Und damit sind wir wieder bei 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen Gott an wie in einem Spiegel und werden weiter verändert. Und damit ist es wie ein Kreislauf, der uns immer näher zu Gott bringt und ihm immer ähnlicher werden lässt. Weil wir schauen Gott an oder wir sind in seiner Nähe, er verändert uns, dann wird er wieder bei uns sein und es geht ja wie in einer Spirale, aber immer weiter hoch und nicht weiter runter, sondern immer näher zu ihm hin. Zusammengefasst kann man sagen: Führt ein authentisches Leben und verlasst euch nicht auf irgendwelche Reden, die nur trügerisch sind, sondern sucht die Nähe unseres Herrn. Denn wenn wir bei ihm bleiben, wird er unsere Orientierung des Lebens neu auf sich ausrichten. Und dann kann sein Segen reichlich strömen. Amen.